Obst Kasper, dein Wissenschaftspodcast.
Das heutige Thema: Biodiversität und wie sie zu finden ist.
Hi Johannes.
Hi Chiara und herzlich willkommen zurück in dem Podcast, wo ihr gerade draufgedrückt habt. Wir sind wieder da mit einem Thema, wo wir diesmal sagen würden, es gibt auch so ein Sprichwort: Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das ist eher unser Steckenpferd-Thema. Um was soll es denn heute gehen?
Ja, heute sind wir mal nicht so politisch und hoffen nicht, dass uns irgendwelche Ölscheiche auf Instagram blockieren. Heute machen wir tatsächlich ein bisschen Wissensrecycling, zumindest für mich. Ich habe über das Thema, über das wir heute sprechen, erst im letzten eine riesige Klausur geschrieben. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich das Wissen auch tatsächlich nochmal praktisch anwenden kann, ja, in so einem Podcast.
Und nur die spannenden Sachen sind die wahrscheinlich in Erinnerung geblieben. Das heißt, das klingt doch schon mal gut.
Ja, hoffen wir mal. Also heute geht es um Biodiversität und wie sie zu finden ist. Wie ist es denn dir damit ergangen, die Sachen zu recherchieren?
Vielleicht zu dem Thema Biodiversität kann man sagen, dass als ich angefangen habe, Bio zu studieren, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, da war ich eigentlich nicht so der typische Biologe. In meinen LKs vorher hatte ich Wirtschaft und Mathe und ich hatte damit nicht so mega viele Berührungspunkte bisher, aber ich hatte so ein Bauchgefühl, das ist das, was ich machen will und das ist das Richtige. Und aus heutiger Sicht kann man sagen, das stimmt auch auf jeden Fall und ich bin richtig glücklich, dass ich das gemacht habe. Aber aus der damaligen Sicht habe ich gedacht, ja, in der Biologie, das Allermeiste ist ja schon bekannt. Also da ist ja nicht so, dass es da noch große Felder gibt, wo man viele Unsicherheiten hat. Und da, wo ich mir sicher war, da ist alles bekannt, ist bei so der Inventur der Arten. So kann man das vielleicht auch nennen. Also, dass man einfach weiß, welche Arten gibt es, wo sind die zu finden. Ich war davon überzeugt, als ich 18 war, das ist auf jeden Fall schon ein abgehaktes Thema, das weiß man. Und aus der heutigen Sicht sind wir natürlich schlauer und das ist nicht so. Und dazu, zu diesem Themenkomplex, gibt es ganz schön viele interessante Sachen, die man da vielleicht auch mit bedenken kann und muss, auf die man jetzt direkt erstmal nicht kommt. Also auch wenn ihr jetzt denkt, ist doch ganz klar, die Arten sind bekannt und da ist alles ganz einfach, so ist es nicht. Und das sind spannende Sachen und die wollen wir euch heute erzählen.
Ja, ich glaube, wenn man sich mal überlegt, dass man vor allem die Arten kennt, die jetzt irgendwie in der eigenen Umgebung sind, die man so tagtäglich irgendwie, denen man begegnet, oder wenn man jetzt nahe am Wald wohnt, dass man irgendwie Arten kennt, die aus dem Wald kommen, und sich dann mal so ein bisschen rauszoomt und dann diese ganze Debatte über das Artensterben oder so anschaut, dann denkt man sich, wer hat denn eigentlich so einen generellen Überblick über welche Arten es so gibt? Und woher weiß man denn überhaupt, welche Arten aussterben? Wie misst man sowas? Wie hat man überhaupt Zugang zu diesem ganzen Thema Biodiversität? Also für mich war das schon auch ein bisschen abstrakt, genauso wie für dich, bevor ich das Studium angefangen habe.
Ja, du hattest ja schon mal gefragt, wie kann man das abschätzen? Und ich habe da auch einfach eine Anekdote rausgesucht. Es ist nicht so, dass wir nicht genau wissen, wie viele Arten es auf der Erde gibt. Da gibt es Abschätzungen und auch Methoden dazu, da können wir später drauf eingehen. Sondern das, was ich rausgesucht habe, ist, dass nicht mal bekannt ist, wie viele Arten wir denn schon beschrieben haben. Weil oft ist es auch so, dass unterschiedliche Wissenschaftler an unterschiedlichen Stellen der Welt die gleiche Art beschrieben haben, der aber unterschiedliche Namen gegeben haben, weil die gar nicht wussten oder wissen konnten, dass die schon beschrieben wurde. Das heißt, so ein einheitliches Register, wo man abgleichen kann, stimmt, die gibt's schon. Sowas gibt's jetzt langsam für ein paar Gruppen von Lebewesen, aber für die allermeisten noch nicht. Und da habe ich rausgefunden, eine Strandschnecke, Litorina, die hat 175 Synonyme, weil die 175 Mal getrennt voneinander beschrieben wurde, bis man dann festgestellt hat, oh, nee, das ist alles die gleiche. Also nicht mal die beschriebenen Arten weiß man, wie viele es wirklich sind.
Man fängt gerade so an, alles zusammenzutragen und ganz oft auch wird jetzt das Wissen von First Nations genutzt, weil die eigentlich schon total viele Arten beschrieben haben und auch total gut. Das halt nur einfach aus Gründen von Kolonialismus und anderen wunderbaren Dingen einfach nicht so auf dem Schirm war. Ne? Und das ist ja auf jeden Fall ein Thema.
Ja, ich finde, wenn man so ein Thema aufmacht, ist es auch erstmal wichtig zu sagen, was ist eigentlich wichtig am Schutz von Biodiversität? Und damit man das irgendwie in so einem größeren Kontext hat mit, was soll eigentlich der ganze Spaß? Oder ist das einfach nur quasi eine Inventur der Natur? Wir gucken, was da ist. Ist aber einfach schon alleine spannend genug? Oder hat es einfach noch einen größeren Nutzen dahinter? Da würde ich mal so die Frage an dich übergeben.
Was genau ist die Frage? Ob da ein größerer Nutzen dahinter steckt?
Ja, oder das Millennium Assessment.
Achso.
Was das ist und warum man sich darauf geeinigt hat oder was auch immer du dazu rausgefunden hast.
Es ist ja spannend. Okay, ist ein Thema, wo wir eigentlich schon durch die komplett menschliche Perspektive auf Biodiversität blicken. Und das Millennium Assessment ist eine globale wissenschaftliche Bewertung der Folgen von Umweltveränderungen für das menschliche Wohlergehen. Also das Millennium Assessment beschäftigt sich tatsächlich weniger mit der holistischen Frage Biodiversität, Naturschutz aus intrinsischen Gründen, also Natur schützen
wegen
der Natur
ja.
Halber. zwar auf jeden Fall jetzt ein schwäbischer Satz, glaube ich, kein deutscher, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Sondern es geht tatsächlich darum, den Status der globalen Ökosystemleistungen zu bewerten. Und was sind Ökosystemleistungen? Da gehen wir jetzt schon richtig rein. Also es geht darum, was für Dienstleistungen Ökosysteme für den Menschen bringen und wie die zu bewerten sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und dafür hat dieses Millennium Assessment quasi 4 Kategorien geschaffen. Die sind ich sage es jetzt mal auf Englisch, weil so sind sie in diesem Assessment eben aufgeführt. Provisioning Services, das ist also Bereitstellung von etwas wie Essen, Wasser oder Holz, Medizin, also Dinge, die wir aus der Natur bereitgestellt bekommen für menschliches Wohl, sage ich mal. Dann gibt es Regulating Services, sowas wie Bestäubung, Wasserreinigung, Erosionsschutz, Klimaregulierung. Was man nicht direkt greifen kann, aber was quasi im Hintergrund läuft, damit so ein Ökosystem funktioniert und wir im Endeffekt ja dann auch über Bestäubung Essen haben, ne?
Ja.
Dann gibt es Cultural Services, Tourismus, Erholung, Spiritualität. Also man sagt ja, der Mensch zieht unfassbar viel Energie und Wohlbefinden aus einem Spaziergang, aus dem aus der Begegnung mit der Natur. Und das ist tatsächlich die Bachelorarbeit von eine Freundin von uns beiden, total spannend. Die hat nämlich in ihrer Bachelorarbeit Vögel erschreckt. Und zwar hat sie darüber rausgefunden, wie nahe man bestimmten Vogelarten kommen kann, bevor diese sich erschrecken oder halt wegfliegen. Und das wurde dann mit einer Psychologiestudierenden, glaube ich, zusammengemixt in einer großen Arbeit. Und dann war quasi der Status, also das, was sie rausfinden wollten, die Forschungsfrage war, wie geht es dem Menschen damit, wenn er die Natur mehr oder weniger erfahren kann? Also wenn man näher an so einen Vogel rantreten kann, ob einen das glücklicher macht oder.
Okay.
Genau.
Ja, es ist spannend.
Ja, fand ich total spannend und passt super gut in diese Kategorie. Dann gibt es noch die 4. Kategorie. Supporting and Habitat Services, also einfach Dinge, die Lebensraum schaffen für Arten und genetische Vielfalt. Auf den Punkt komme ich später auch nochmal zurück. Und was ganz wichtig ist, ist den Schluss, den das Millennium Assessment zieht. Also die sagen quasi, dass diese Faktoren den Menschen die Freiheit geben, zu wählen und zu handeln. Also dass wir nur frei sind, weil wir Ökosystemleistungen haben, die es den Menschen ermöglichen, frei zu sein. Und darüber eben quasi jetzt seit 2001 ganz viele Wissenschaftler diese Daten sammeln und bewerten.
Genau, Millennium Assessment, weil das halt über die Jahrtausendwende sich überlegt wurde. Und diese ganzen Kategorien, die du halt aufgezählt hast, die hängen halt direkt mit Biodiversität zusammen. Und das ist quasi der Grundbaustein, woraus diese Kategorien erwachsen können. Das heißt, Biodiversität ist halt mehr als nur zählen und benennen von was für unterschiedliche Arten man findet. Weil das finde ich, ist erstmal wichtig klarzustellen. So.
Genau, und das ist auch was, was ich dich gefragt habe. Und zwar habe ich dich gefragt, was eigentlich der Unterschied zwischen funktioneller und taxonomischer Diversität. Also taxonomische Diversität wäre in dem Punkt einfach nur Arten zählen. Also zu sagen, ich habe 5 Spatzen, aber was ist die funktionelle Diversität von 5 Spatzen zum Beispiel? Ist mehr immer gleich besser?
Also bei der taxonomischen Diversität geht es um Arten und bei der funktionellen zählt man halt die Vielfalt der Funktionen, ökologischen Rollen, die halt die Organismen.
Was ist denn so eine ökologische Rolle?
Also wenn man es ganz groß sieht, wären zum Beispiel Pflanzen quasi die Grundlage der Nahrungskette. Das wäre eine Rolle, die Pflanzen übernehmen können, ganz grob gesagt. Und das kann man natürlich auch sehr viel verfeinern. Das heißt, es gibt dann auch, wenn man auf so Mikroorganismen guckt, gibt es unterschiedliche Mikroorganismen, die unterschiedliche Bestandteile abbauen können. Und dann haben die alle ihre ganz persönliche kleine Rolle im Abbauprozess. Das heißt, das kann man auf ganz vielen Ebenen unterschiedlich beleuchten. Aber was quasi wichtig ist, dass für viele dieser Rollen gerade diese Vielfalt der Funktionen besonders wichtig ist, dass ein System stabil und produktiv bleibt und optimal Ressourcen ausnutzen kann und solche Sachen. Aber natürlich hängt die funktionelle Diversität mit der taxonomischen zusammen. Also je mehr Arten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die auch mehr Funktionen erfüllen können. Natürlich nicht uneingeschränkt. Es kann auch, wenn du eine Art dazu gibst, die aber sehr viele negative Auswirkungen auf andere hat, wie man das bei invasiven Arten oder sowas hat, kannst du auf kurze Sicht vielleicht die Artenzahl erhöhen, aber langfristig hätte das negative Folgen. Aber im Grunde ist es so, dass mehr Arten auch mehr Funktionen erfüllen können, würde ich so als Faustregel sagen.
Das ist ja quasi so der natürliche Versicherungsschutz von einem Ökosystem. Also wenn du ganz viele Arten hast, die gleiche Funktion ausfüllen, dann ist, wenn eine Art davon ausstirbt, jetzt nicht ganz Hopfen und Malz verloren. Wenn du aber nur eine Art hast, die eine bestimmte Funktion ausführen kann und diese Art geht verloren, dann ist ganz schön beschissen. Und das sieht man vor allem bei Arten, die eben in Nahrungsketten ganz weit oben stehen, also sogenannte Apex-Predatoren, die dann quasi durch ihr Verschwinden oder durch ihre Präsenz ganz viel verändern können in Ökosystemen.
Ja. Ja, ich meine, da können wir aber auch den Bogen quasi auch nochmal zurückspannen zu unseren naiven 18-jährigen Ichs, die auch dachten, dass so Sachen auch schon lange geklärt sind und Millennium Assessment erst um die Jahrtausendwende und jetzt reden wir die ganze Zeit auch über Biodiversität und diese Konzepte, die sind ja alle nicht alt. Aber das Wort Biodiversität selber, wie alt ist das denn ungefähr? Weil da sieht man erstmal, wie jung diese ganzen Gedanken sind. Weil ich finde, die wirken alle so eingestaubt, aber sind sie nicht.
Ja, das ist wirklich verrückt, habe ich auch nicht gewusst. 1986 hat der Evolutionsbiologe Edward Wilson sein Buch rausgebracht, Biodiversity. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass Biodiversität als Wort, und das war damals im Englischen, also hat es dann wahrscheinlich auch noch eine Weile gedauert, bis es in anderen Ländern ankam, bis es dann das erste Mal so richtig wahrgenommen wurde als Begriff.
Und welche Jahreszahl war das nochmal?
1986.
Ja, das ist echt nicht so lange her.
Das ist gar nicht lang her.
Ja.
Das ist einfach 13 Jahre, bevor ich geboren worden bin, Herr.
Krass, 12. Oder?
Das ist richtig verrückt.
Und auf mich wirkte das so, ja, das ist alles schon lange klar. Aber
blamieren oder abonnieren, wann wurde ich geboren? ja, aber es ist wirklich noch nicht so lange her.
Weil das finde ich, ist ein wichtiger Punkt, dass da noch viele Fragen offen sind, so.
Ja, und dann musste ja auch erstmal noch geklärt werden, was ist Biodiversität und wie beschreibt man das? Weil jetzt kann man natürlich sagen, okay, jetzt haben wir schon zwei Faktoren irgendwie aufgeführt. Taxonomie, also den Artennamen, dann irgendwie Funktion. Aber was genau ist jetzt Biodiversität? Man denkt irgendwie schon an Vielfalt und Variabilität. Also ich finde, das hat schon auch irgendwie was mit dem Namen zu tun. Und es geht aber darum, dass es die Vielfalt und Variabilität an Leben in einem natürlichen System ist. Also Bios, Leben, Diversität, Vielfalt, Variabilität. Okay, kommt man noch drauf. Aber das beinhaltet jetzt eben nicht nur die Variabilität zwischen zwei Arten, sondern auch die Variabilität innerhalb einer Art. Also zum Beispiel du und ich, gleiche Art, unterschiedliche Genetik.
Yeah.
Das ist auch eine Form von Biodiversität. Aber auch die Biodiversität innerhalb von Ökosystemen. Und da kommen wir auch auf diese funktionelle Diversität, die du gerade angesprochen hast, auch nochmal zurück. Und je nachdem eben, welches Level an Biodiversität wir messen wollen, brauchen wir auch unterschiedliche Strategien. Also wenn wir jetzt die Biodiversität zwischen uns beiden messen wollen, brauchen wir molekulare Mittel, Marker oder auch generell einfach genetische Auslesemöglichkeiten, während wenn wir jetzt zwischen zwei Arten geht man auch oftmals von morphologischen, also vom Aussehen, von den Phänotypen. Dann geht es natürlich aber auch immer noch immer größer. Und
Für das Größere hattest du ja quasi auch eine Frage mitgebracht, über die wir diskutieren wollen. Das können wir auch später noch machen, aber da ist es quasi auch, ich meine, es gibt es noch nicht so lange. Diese Frage ist jetzt 15 Jahre her, dass die diskutiert wird und ist nicht abschließend geklärt. Deswegen, da darf man sich auch einfach dann eigene Gedanken zu machen. Genau, aber ich glaube, wir können vorher nochmal so einfach so Kennzahlen von Biodiversität klar machen. Ich finde, das intuitivste Ebene für Biodiversität sind einfach Artenzahl. Und wie kommt man jetzt auf so eine Artenzahl? Man hat natürlich nicht alle Arten gezählt, weil dazu hatte man noch nicht die Zeit. Wenn man mit dem heutigen Tempo quasi weiterzählen würde, also wir bestimmen quasi als Menschheit pro Jahr 18.000 neue Arten, dann bräuchte man noch mehrere hundert Jahre, bis man voraussichtlich alle Arten mal beschrieben hat. Das heißt,
die es jetzt gerade gibt.
Genau.
Ja.
Das heißt, zu unseren Lebzeiten wird dieser Punkt nicht kommen, dass wir alle Arten beschrieben haben. Aber das heißt, das sind so Extrapolation, Abschätzung, dass man in einem neuen Gebiet guckt, wie viele neue Arten gibt es da. Okay, damit kann ich quasi abschätzen, wie viele ich erwarte zu finden. Und damit kann man dann quasi sagen, okay, weltweit müssten so und so viele Arten noch unentdeckt sein. Das heißt, das ist so eine vage Abschätzung. Und eine der bekanntesten Abschätzungen ist von 1982. Da wollte nämlich Terry Irwin abschätzen, wie viele Insekten es gibt. Und der hat nur einen einzigen Baum in Panama mit Insektengift benebelt. Und alle Insekten, die von dem Baum dann runtergefallen sind, hat er mal geguckt, okay, wie viele von denen kennt man schon, wie viele sind davon neu. Und dann hat er hochgerechnet, dass es dann 30 Millionen Insektenarten auf der Welt geben müsste. Heutzutage sagt man eher, es sind eher zwischen 5 und 8 Millionen. Aber selbst bei 5 Millionen, also die konservativste aller Schätzungen für Insekten, werden immer noch dreimal mehr als heute bekannt sind. Also, aber da sieht man schon, die Spanne ist auch extrem hoch. Irgendwas zwischen 5 und 30 Millionen. Irgendwo da befindet man sich.
Ja, und ich habe ja gerade auch gesagt, dass man dann nur wüsste, was es heute gibt. Also, dass man so lange bräuchte, um zu bestimmen, was es jetzt zum momentanen Status quo gibt. Aber es sterben ja auch ganz viele Arten immer aus. Und es werden aber auch immer ganz viele neue Arten entdeckt oder entstehen vielleicht auch. Das ist ja ein ganz großes Fragezeichen. Ab wann ist es eine neue Art? Wann ist es ein Hybrid zwischen zwei Arten? wann spricht man wirklich von Artentstehung?
Da hat man natürlich auch unterschiedliche Meinungen zu. Und ich glaube, ich erzähle auch einfach mal, was ich dazu denke. Also in meinem Studiengang ist Biodiversität und Naturschutz. Das heißt, das sind ganz viele Leute, die eine ganz dolle Meinung zu Biodiversität haben, die man da trifft. Und die haben auch alle unterschiedliche Meinungen. Aber ich werde einfach mal sagen, was es da so gibt. Bei dem, was du meinst, ab wann ist es eine eigene Art und ab wann nicht, da gibt es nämlich welche, die sagen, okay, wir trennen ganz oft auf, okay, das sieht morphologisch anders aus, dann ist es eine eigene Art. Das sind Splitter. Das heißt, oder diese Arten haben sehr lange nicht mehr, also diese Gruppen von der gleichen Art haben sehr lange nicht mehr zusammen Nachkommen gebildet. Dann sind das jetzt für mich auch zwei einzelne Arten. Das heißt, diese Splitter probieren immer ganz viele neue Arten zu finden und haben auch Begründung dafür. Die sind nicht aus der Luft gegriffen, aber es gibt auch welche, die sind die Lamper, die schmeißen alles in einen Topf und sagen, ja, also eine Brombeere ist eine Brombeere. Weil wenn man in Deutschland ganz genau ist, gibt es hier 70, 80, glaube ich, unterschiedliche Brombeerarten, weil die sich nicht mehr über Blüten und Samen vermehren, sondern man kennt es, wenn man irgendwo eine Brombeere sieht, dass die quasi so ein Bestand sich einfach immer weiter durch, ja, durch Wurzelwachstum und dann kommt oft an der einen Stelle wieder eine neue Brombeere raus, aber es ist eigentlich das gleiche Individuum, dass die sich nicht mehr quasi auskreuzen miteinander, die Population. Das heißt, ja, man kann sagen, wir haben 70 Brombeerarten, man kann aber auch sagen, nee, es ist einfach nur eine Brombeere. Das heißt, da gibt es auch Leute, die sich da nicht einig sind. Aber ich finde das Zusammenschmeißen einfacher.
Ja, einfacher auf jeden Fall. Die Frage ist ja auch, warum versuchen wir überhaupt so eine Phylogenie, also so einen Stammbaum für gewisse Tier- oder Pflanzenarten zu erstellen? Also wie weit muss man das wirklich aufdröseln? Was bringt einem das noch? Also klar, Wissen bringt einem das, aber es sind natürlich auch alles menschengemachte Kategorien, in die die Arten stecken. Und jetzt zum Beispiel neues Fischfossil gefunden, wo dann quasi ganz groß die Schlagzeile war, der Mensch ist doch näher mit dem Fisch verwandt, weil man hat Gliedmaßen gefunden, die ähnlich unsere Hände sind, schon in Fossilien von Fischen vor, schlag mich tot, wie vielen Jahren. Und das ist natürlich dann schon auch irgendwie cool, aber ob jetzt eine Brombeere 70 verschiedene Arten hat oder alles eine Art ist, ist jetzt vielleicht nicht ganz so cool. Aber das ist natürlich auch alles nur total subjektiv. Aber das finde ich bei der Debatte irgendwie auch total spannend und das leitet auch so ein bisschen über auf diese Frage, die du mir gestellt hast. Braucht es überhaupt noch solche Systematiker? Also Menschen, die Arten in ganz kleine Gruppen unterteilen und die sagen, oder die unterteilen es nicht, aber die stellen fest, okay, das ist eine neue Art, die Art nennen wir jetzt so und so. Oder ob das nicht mittlerweile eigentlich alles über Genetik gemacht wird. Wir sagen, okay, wir haben gewisse Datensätze, wir speisen die neu gefundenen Daten ein und sagen, okay, Bingo ist ein Treffer, gehört zu der oder der Art oder machen wir jetzt eine neue Art draus. Ja, also ist quasi eigentlich die KI oder es ist ja nicht KI, aber ist die Technik in dem Fall der neue Systematiker. Macht es Sinn, so überzuleiten? Du guckst gerade ein bisschen
kritisch. Ja, nee, macht mega Sinn. Also was man da vielleicht dazu sagen kann, die Rate, mit der neue Arten festgestellt werden, die steigt immer, ist immer steiler an. Das heißt, es hat nicht damals Linné schon das allermeiste beschrieben. Also Linné ist, wenn man so einen Artname hat, dann schreibt man oft dahinter auch noch so einen L-Punkt, vor allem hier in Mitteleuropa. Das ist, da will man den ehren, der diese Art als erste Person beschrieben hat. Da schreibt man immer noch seinen Namen als Kürzel dahinter. Und für die Arten, die man hier findet, ist das allermeiste von Linné beschrieben. Was da eigentlich ganz witzig ist, dass der ja aus Schweden kommt. Und der war auch eigentlich die meiste Zeit nur in Schweden. Und der ist vielleicht mal nach England gefahren. Aber der hat sich von allen Leuten die Sachen zuschicken lassen und hat die beschrieben. Aber da wurden noch nicht so viele Arten beschrieben wie jetzt. Das heißt, es wird immer mehr und schneller, aber die Lehrstühle für Leute, die das tun, also so Leute wie Linné damals waren, Leute, die das deren Aufgabe sind, das werden eigentlich immer weniger. Und wie passt das zusammen?
Und das ist auch ganz schön spannend, weil ich würde uns beide eigentlich eher in die Kategorie stecken, die sowas total interessant finden. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass, deswegen ist mir gerade auch dieser Vergleich eingefallen mit KI, weil wir vergleichen Gensequenzen ja immer mit einer Datenbank. Also es muss schon eine Information bereit liegen, mit der wir vergleichen können. Erst jetzt, vor 2 Jahren, glaube ich, 2022, wurde das komplette menschliche Genom erstmals sequenziert. Also war ein Riesenmeilenstein. Es hat ganz, ganz viel Geld gekostet. Und wir sind erst jetzt da angekommen. Das hat ganz viel Manpower gebraucht, das sollte man auch nicht mehr sagen. Es hat ganz viel Energie gekostet von ganz vielen Menschen, das quasi bereitzustellen, diese Datenbank. Und diese Datenbank muss ja auch eingespeist werden. Also zum Beispiel im Marienfeld werden total viele SystematikerInnen händeringend gesucht, weil, was zum Beispiel total auf dem Vormarsch ist gerade eDNA. Also man sagt, man geht in irgendeinen Tümpel, man sampelt da ein bisschen Wasser, dann geht man ins Labor und macht eine PCR und vergleicht dann quasi das, was man da drin findet, mit einer Datenbank.
Genau, Environmental und DNA, dafür steht das E, richtig?
Ja. Genau, ja.
Also Umwelt-DNA, genau. Die man einfach irgendwo in der Umwelt rumliegen findet.
Genau, und dann weiß man nicht so wirklich, was da drin ist. Also das kann Wasser sein, das kann Bodenproben sein, whatever. Ich meine, DNA ist ja quasi überall drin. Man verliert ja auch ganz viel DNA permanent. Bei Fischen ist das jetzt zum Beispiel sowas wie eine Schuppe oder Schleim, der irgendwo rauskommt oder so. Und das sind dann in diesen Proben drin und dann sequenziert man diese DNA und versucht Hits zu finden. Also versucht gleiche Gensequenzen zu finden in dieser Datenbank.
Das sind dann immer auch nur Abschnitte, die man findet. Und ja, manchmal sagt man, okay, dieses Abschnitt passt genau bei der Art genau da rein, das wird zu dieser Art gehören.
Ja, das sind dann sogenannte Hits. Ja. Also, dass man sagt, okay, geil, das geil sagt man vielleicht auch nicht.
Ja, ich glaube schon.
Das ist ein Lachs. Aber man muss ja auch erstmal wissen, also zum Beispiel eDNA könnte man jetzt nehmen, wenn wir jetzt bei Lachsen bleiben, also Lachse leben meistens im Salzwasser, aber die kommen zum Laichen ins Frischwasser. Und die Eier sind aber natürlich super klein, manchmal auch total schwierig zu finden. Also könnte man sagen, wir nutzen einfach eDNA, nehmen quasi ein Sample aus einem Frischwasserbereich und finden raus, ob in dem Fluss oder in dem Abschnitt Lachse laichen oder schon geleicht haben. Es ist ja eigentlich vom Denken her einfacher, als Lachseier zu suchen. Aber wir brauchen immer noch irgendeine Datenbank, die uns sagt, ja, das ist Lachs-DNA. Und dafür muss es irgendwelche SystematikerInnen geben, die überhaupt mal beschreiben, was ist ein Lachs. Ne?
Ja.
Und der Lachs ist natürlich jetzt, habe ich auch einfach nur genommen, weil Lachs ein cooles Wort ist und ich richtig gerne Lachs sag. Aber kann ja auch ein total kryptischer Fisch sein, den man einfach noch gar nicht kennt. Und, oder Mikroorganismen. Und dafür muss es SystematikerInnen geben, die als Versicherungsschutz dienen für diese selbstlernende Datenbank, die immer weiter gespeist wird.
Ja, wo wir schon bei Datenbanken sind, ich dachte nämlich auch, wenn man neue Pflanzen finden will, muss man sich einen Wanderrucksack nehmen und dann irgendwie in entlegene Orte der Welt gehen und gucken, was wächst denn da. Tatsächlich ist es gar nicht so, dass man das machen muss, weil es haben ganz viele Leute ganz viele Pflanzen gesammelt und die dann aber gar nicht direkt bestimmt, sondern erst in Herbarien abgelegt. Und da ist es ähnlich. Also man müsste eigentlich nur diese alten Herbarsachen rauskramen und gucken, wurde das denn schon mal beschrieben? Und wenn man das auch abschätzt, dann sagt man, wahrscheinlich liegen hier in unseren Herbarien 70.000 noch nicht beschriebene Pflanzenarten rum, die nur drauf warten, gefunden zu werden. Also das ist nicht mal so, dass also auch da fehlt es an Systematikern, die einfach das mal machen würden.
Und tatsächlich sind Museen auch so mit der einzige Arbeitgeber, der so eine Ausbildung als Systematikerin überhaupt anbietet. Also, und das Angebot ist ja nicht wirklich sexy, wenn man sich vorstellt, dass man da in irgendeinem Museumskeller rumhockt und irgendwelche Kleinstteile zusammenfriemelt, um zu schauen, ob man dann irgendwie mal was findet, was neu ist. Also, da ist es schon irgendwie cooler, DNA zu sammeln und zu sagen, boah, hier gibt's Haie oder so.
Im Süßwasser,
ja, das vielleicht nicht.
Ja. Ich wollte aber noch sagen, dass in Mitteleuropa das aber anders aussieht mit entdeckten und unentdeckten Arten, weil es hier nicht so viele Arten gibt. Das heißt, in Mitteleuropa, und hier man schon länger sucht nach Arten, das heißt, in Mitteleuropa, wenn man durch den Wald geht, wirklich das meiste ist also alles ist beschrieben und bekannt. Mit sehr viel Glück läuft man auch mal an was vorbei, an der Alge und Pilzen wahrscheinlich schon. das nicht bekannt ist. Und bei Blütenpflanzen sind wahrscheinlich 90% schon beschrieben, bei Vögeln 95%. Und darauf basiert quasi unser biologisches Wissen.
Wie ganz kurz, wie geht's dir so damit? Weil ich meine, Pflanzen sind ja voll dein Ding.
Ja, ist doch super.
Sind so deine Träume jetzt zerschreddert worden, dass du noch
Nee, alles gut.
Johannes Kasparus findest?
Nee, man benennt die eh nicht nach sich selber. Und so diese neuen Trends, dass man da David Bowie oder sowas so einen Artnamen widmet, da weiß ich nicht, was das soll. Egal. Ich wollte noch sagen, es gibt ja Taxa, da ist viel bekannt. Und es gibt auch Taxa, da ist ganz wenig bekannt, wie bei Mikroorganismen. Und da habe ich einen Fun-Fact zu. Als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, da ging es um Mikroorganismen auf Pflanzen, ob die gut für die Pflanze sind, ob die schlecht für die Pflanze sind. Und da hat man die Mikroorganismen, die man dafür benutzt hat, die hat man vorher von der Pflanze isoliert. Also man hat quasi wilde Pflanzen, die man gefunden hat, mit Wattepads abgestrichen und geguckt, okay, wenn ich das irgendwie auf Petrischalen ausstreiche, was wächst denn da? Und von diesen Samples, die man am Wattepad hat, kann man natürlich auch gucken, was für Arten sind denn DNA-mäßig auf dieser Pflanze. Und da gibt es was, das nennt sich Dark Taxa, das heißt dunkle Taxa, weil man weiß durch DNA-Sequenzierung, dass es da diese Arten gibt. Man weiß auch im Grunde, was die können. Man weiß, was für ein Genom die haben. Es gibt nur, um Mikroorganismen eintragen zu lassen als Art, gewisse Hürden, wie zum Beispiel, dass man die in Reinform isoliert hinterlegen muss. Das heißt, wenn irgendjemand anderes kommt, dass er abgleichen kann, ist es denn das Gleiche oder was anderes? Und man weiß nicht, was diese Arten brauchen, um in Reinform isoliert zu werden, also auf was für einem Medium die wachsen müssen. Und bei manchen ist es so, dass die so eine enge Symbiose mit anderen Arten eingehen, um zu überleben, dass es gar nicht möglich ist, die in reinen Form wachsen zu lassen. Das heißt, es gibt auch ganz viele Arten bei Mikroorganismen, die nur so einen Barcode bekommen. Das heißt, man weiß, es gibt die, die erfüllen leider nicht die offiziellen Richtlinien, dass man sie benennen darf. Das fand ich auch witzig. Also wieder, wo man merkt, ja, die Kategorien sind vom Menschen gemacht. Und manchmal sind die auch Quatsch.
Das ist auch spannend, weil ich habe einen Vortrag über Hymenoptera, über Wespen gesehen, die tatsächlich auch Dark Taxa hatten, also auch so unbestimmte Arten, die man weiß, dass es sie gibt, aber die irgendwie aus diesem Muster rausfallen und so irgendwie total verrückt. Man stellt die dann mit so 3D-PC-Programmen nach, aber sie sind nicht da irgendwie, also irgendwie ganz, ganz wild.
Also deswegen, also es gibt so ganz viele interessante Sachen zu, was ist Biodiversität und was gibt es da für Sachen? Dark Taxa, wo man ist schon verrückt einfach.
Ja, und jetzt haben wir ja gerade gesagt, okay, irgendwie kann man auch so auf menschengemachte Art und Weise verschiedene Kategorien setzen. Können wir dann überhaupt von einer Biodiversitätskrise sprechen? Also man hört ja überall, Arten sterben, wir sind im 6. Massen, aussterben und der Mensch ist da der größte Feind von der Biodiversität. Aber wie viele Arten sterben eigentlich aus im Vergleich zu wie vielen Arten werden so neu entdeckt? Vielleicht hast du so Jahreszahlen oder sowas gefunden? Also pro Jahr sterben so und so viele Arten aus und werden neu entdeckt.
Das habe ich aber jetzt nicht rausgesucht. ich glaube, bei dieser Frage, haben wir denn überhaupt eine Biodiversitätskrise, ist das, was warum so eine Frage überhaupt aufkommt, ist, weil das so mega Mindfuck eigentlich ist, weil man es nicht greifen kann. Weil wir haben quasi so eine Ambivalenz. Wir haben Biodiversität, die so groß ist, dass wir sie in Hunderten von Jahren ab jetzt nicht mal einmal alles aufgeschrieben haben können. Und auf der anderen Seite wissen wir, die geht gerade so rapide in den Keller. Es sind noch nie so schnell so viele Arten ausgestorben auf der Welt wie jetzt. Und wir wissen, das hat auch auf uns direkt negative Auswirkungen, die wir wahrscheinlich noch in unserem Leben merken werden. Also sehr sicher. Und diese Sachen zusammenzubringen, das eine ist so groß, dass wir es nicht begreifen können, aber diese riesige Sache ist bedroht, dass es uns negative Auswirkungen gegenüber hat. Und das ist ja was, das kann man ja nicht im Kopf verarbeiten und verstehen. Also geht mir so. Also das ist ja was Abstraktes irgendwie. Aber es ist ja so. Das heißt, wir haben definitiv eine Krise und wir müssen definitiv Artenschutz, Biodiversitätsschutz betreiben. Aber das halt zu begründen, weil wir haben ja doch so viele Arten, wir haben noch nicht mal alles entdeckt, ist halt immer kompliziert irgendwie, um das irgendwie selber zu verstehen.
Und dazu kommt ja auch noch der Fakt, dass die Biodiversität, die wir heute als schützenswert empfinden, eine ganz andere Biodiversität ist als die, die unsere Großeltern als schützenswert empfunden haben.
Ja,
du willst, weil sie die ganz anders gekannt haben.
Genau, du willst wahrscheinlich auf Shifting Baseline-Syndrom raus, weil das ist ja auch noch eine Sache, die mit Biodiversität zusammenhängt. Wo ganz man, genau, was ja auch so ein, auch crazy ist, wo man auch am Anfang, wenn man unbedarft als 18-Jähriger sich Gedanken darüber gemacht hat, nicht auf so Sachen kam. Also um was geht's da?
Also, kannst du dich noch dran erinnern, als du als Kind mit deinen Großeltern im Auto gefahren bist? Ich weiß nicht, ob das damals cool war, aber hast du auf die Windschutzscheibe mal geschaut? Oder also bei mir war das zum Beispiel so ein Thema, ich bin mit meinem Papa Motorrad gefahren, also hinten drauf. Ja. Und danach war diese Scheibe vom Motorrad und vom Visier war total dreckig und war super voll mit Mücken und Insekten und es war alles so voll geklatscht mit Blut und Bäh und Insekten halt, ne?
Ja.
Hast du das auch so empfunden als Kind? Im Auto oder vielleicht bist du auch Motorrad
gefahren? Ich kann mich
da
nicht so stark dran erinnern. Ich glaube, das weiß ich nicht.
Okay.
Ist mir auf jeden Fall nicht also aufgefallen.
Für mich war das super präsent. Und heutzutage ist einfach viel weniger Insektenglitch auf den Windschutzscheiben, weil es einfach viel weniger Insekten gibt.
Ja, aber dieser Übergang ist halt so ganz fließend. Ist ja nicht, auf einmal waren keine da, sondern das geht halt über eine Generation.
Aber das ist quasi das, was Baseline-Shift bedeutet. Also die Biodiversität, die Vielfalt, die unsere Großeltern gekannt haben oder sogar noch deren Großeltern, ist eine ganz andere als die, die wir kennen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir beide, du und ich, entscheiden, was schützenswert ist, dann können wir ja in dem Moment nur davon ausgehen, von der Biodiversität, die wir kennen, weil wir überhaupt gar nie dieses Naturempfinden hatten, was unsere Großeltern haben. Und jede Generation hat auch eben diese Tendenz, davon auszugehen, dass ihre Biodiversitätsrealität die Norm ist. Also wir beide gehen davon aus, dass das, was wir heute sehen, die Norm ist. Dabei ist die Norm von unseren Großeltern eine ganz andere. Also ein positives Beispiel für so ein Baseline-Shifting wäre Rauchen in Innenräumen. Das war früher völlig normal, dass man einfach im Restaurant geraucht hat. Und da hat sich niemand Gedanken drüber gemacht. Und heute wäre das zum Beispiel undenkbar.
Ja.
Und so können sich auch Baselines, also Grundsätze, verändern.
Ja, Bezugsgrößen oder irgendwie.
Bezugsgrößen, ja genau. Ja. Und das liegt eben auch einfach daran, dass der Mensch ein total kurzes Zeitfenster an Leben hat. Also wenn es gut läuft, keine Ahnung, 110 Jahre, wenn es richtig gut läuft, wenn du richtig, richtig, richtig alt wirst, und das ist ja noch gar nichts im Vergleich zur Geschichte also zur Erdgeschichte. Das ist lächerlich. Und das ist schon ein langes menschliches Leben. Also diese Referenzpunkte verschieben sich einfach total. Und was wollen wir überhaupt schützen? Was wollen wir konservieren? Und auch Forschende sind einfach dafür betroffen. Das bedeutet auch, dass wir viel toleranter werden für Umweltzerstörungen.
Genau, wir denken, es gab halt schon immer so wenig Arten. Ja, dann ist das wohl so. Aber dabei ist das kein Status, den man annehmen sollte, dass das okay ist.
Ja, und es ist auch erst ein sehr neues Konzept. Also 1995 kam das tatsächlich das erste Mal auf. 3 Jahre vor meiner Geburt. kam zum ersten Mal das Konzept von Shifting Baselines auf. Und natürlich kann es dafür total viele Gründe geben. Also der Mangel an Interaktion mit der Natur, das Wissen über die Natur im Generellen nimmt ab.
Und dass das halt so schleichend passiert. Es war ja nicht ein Tag, wo auf einmal die Insekten weg waren. Dann wäre es jedem aufgefallen. Sondern es war jedes Jahr, waren es 2%, keine Ahnung, ist ausgedachte Zahl, weniger. Und dann merkt man es nicht mehr.
Und das ist, wenn man sich mal vorstellen würde, wie die Natur früher ausgesehen hat. Also ich weiß nicht, das habe ich so bewusst noch gar nie gemacht oder fange ich jetzt erst an zu machen, dass wenn ich in einem Moment bin, in dem ich Natur empfinde, weil ich irgendwo draußen bin, weil ich zum Beispiel, also bei mir ist es halt das Tauchen, das im Meer sein, wenn ich die Fische sehe, die Lebewesen im Meer und mir vorstellt, dass es einfach noch vor Jahren gefühlt das Doppelte war, was es dort gab an Biodiversität, dann ist es so unvorstellbar für mich, weil meine Realität von Biodiversität sind die 400 Fischarten, die ich halt kenne, in dem Mittelmeer, wo ich tauchen gehe. Aber der Vergleichswert ist ein ganz anderer. Und das fand ich irgendwie total spannend.
Ja, das ist sehr spannend. Und wahrscheinlich aus unserer heutigen Sicht unterschätzen wir eher, was der ursprüngliche Zustand wäre. Also, wir haben uns schon an die Zerstörung gewöhnt.
Ja. Ja, genau.
Ja, das total. Ist schon traurig.
Und das war ja auch sowas, was ich dir noch mitgegeben habe als Forschungsaufgabe, als Hausaufgabe, weil es auch Menschen gibt, die sagen, naja, okay, das ist jetzt halt so, also Artenzahlen verändern sich, dementsprechend verändern sich auch Ökosysteme, das ist ja das, Biodiversität besteht ja aus unterschiedlichen Ebenen und wenn man so eine Ökosystemebene anschaut, kann man sagen, okay, Ökosysteme verändern sich über Jahre, die werden vielleicht weniger komplex, weil Arten aussterben, aber sie sind ja immer noch Ökosysteme, teilweise mehr oder weniger funktionell. 2009 wurde ein mittlerweile ziemlich berühmtes Paper veröffentlicht von Hobbs und der hat das Konzept von Novel Ecosystems aufgeführt.
Genau, hast mir das ja geschickt, das Paper, und da habe ich auch mal geguckt, das wurde bis jetzt über 2000 Mal in anderen wissenschaftlichen Artikeln erwähnt. Und das ist schon eine sehr hohe Zahl. Das heißt, das hat richtig Wellen geschlagen. So Wellen, dass man auch heute noch drüber reden kann und auch diskutieren kann. Weil zusammengefasst ist es so, dass irgendwie die menschliche Dominanz und damit halt auch die Umweltveränderung halt zu neuartigen Ökosystemen führen, die es vorher und ohne diesen menschlichen Einfluss nicht gab und auch nicht gegeben hätte. Und diese neuen ökologischen Systeme, da ist auch so, dass es Arten drin gibt, die haben ja gar keine Zeit bisher gehabt, sich zu koevolvieren, sondern die sind auf einmal auch neu zusammengewürfelt. Das heißt, das sind auch Ökosysteme, die sich erstmal gucken müssen, wie sie sich weiterentwickeln, weil die Arten so noch nie aufeinander getroffen sind und man weiß gar nicht, was wird da passieren. Und besonders findet man sowas auf Inseln, in anthropogen veränderten landwirtschaftlichen Landschaften, also das, was wir in Mitteleuropa haben, also sehr viel menschlichen Einfluss und viel Landwirtschaft. Auch in Städten ist sowas, wo man sagt, das sind auch Novel Ecosystems, also neue Ökosysteme. Und jetzt ist halt die Frage, auf welcher Zeitskala bewertet man etwas, was neu ist? Was ergibt sich daraus? Also was sind das jetzt für Handlungsempfehlungen, was man damit machen soll? Oder wie bewertet man das Ganze? Es gibt jetzt auf jeden Fall diesen Trend, diese Ökosysteme sind neu und was machen wir jetzt damit? Und darüber quasi wurde seit 2009 diskutiert und der Hobbs hat erstmal in seinem Paper eher die Meinung vertreten, die viele Ökosysteme, wenn die sich über einen bestimmten Wert verändert haben, also wenn die quasi gekippt sind, dann sind das jetzt neue Ökosysteme, damit müssen wir umgehen lernen und es wäre Quatsch zu probieren, das Alte zu probieren wiederherzustellen, weil das auch gar nicht mehr möglich wäre. Das wäre ungefähr die wenn ich ihn jetzt frei übersetzt habe, was Hobbs gesagt hat. Aber er hat auch viel Gegenwind zu dieser Aussage bekommen.
Und wurde damit dann Hobbs genommen.
Wurde Hobbs genommen. Aber was ist so deine Meinung dazu?
Also ich finde, was er sagt, ist auf der einen Seite total pragmatisch und richtig. Also es macht auf der einen Seite einfach keinen Sinn, gewisse Ressourcen zu investieren, um Ökosysteme zu rehabilitieren, die nicht zu rehabilitieren sind. Also wenn es eine gewisse Grenze gibt, wo ein neuer Status von einem Ökosystem so stabil ist, dass er nicht mehr rückzuführen ist.
Aber da kann man ja zum Beispiel auch ein Beispiel für finden, damit man das irgendwie so plastischer macht. Weil auch die wissenschaftlichen Artikel, die wir gelesen haben, die waren sehr theoretisch. Und mir hat es manchmal gefehlt, dass man so einen praktischen Bezug hat. Und okay, zum Beispiel bei Sachen, die schon lange anders sind, aber durch den menschlichen Einfluss entstanden ist, ist ja auch Mittelmeerregion diese Buschlandschaft. Weil normalerweise waren da Steineichenwälder und die Römer haben viel Holzkohle gemacht und viele Schiffe gebaut. Und wenn man einmal diese Steineichenwälder gerodet hat, haben sich danach halt nur noch diese Buschlandschaften etabliert. Das ist jetzt schon ewig her. Und die regenerieren sich auch nicht selber. Und sowas wäre eine Frage, macht es Sinn, ganz viele Anstrengungen da reinzustecken, um wieder Steineichenwälder irgendwie da in die Landschaft zu bringen.
Ja, und die Frage ist auch, also ich weiß es jetzt nicht bei Steineichenwäldern, aber sind Steineichenwälder dann nicht eigentlich unter den Zukunftsbedingungen des Klimas nicht vielleicht sogar sinnvoller, weil sie wärmere Temperaturen besser aushalten können? Das ist das, was er anführt auch als, nicht wirklich als positiven Punkt, aber als Punkt, den man überdenken sollte, also ob es nicht auch neuartige Ökosysteme gibt, die nicht auch einen Benefit haben können für Menschen oder auch für die Selbsterhaltung von einem Ökosystem. Auf der anderen Seite sind die KritikerInnen der Meinung, dass das bedeutet, dass es für viele Unternehmen dann heißen könnte, naja, dann müssen wir ja gar kein Geld mehr rein investieren, um irgendwas zu konservieren oder rückzuführen.
quasi als Ausrede, jetzt ist jetzt schon so kaputt, jetzt ist eh egal.
Genau. Und dass dann quasi die Bereitschaft für Naturschutz noch weiter abnimmt, weil man ja sagt, naja, gut, haben wir halt ein neues Ökosystem, gehen wir halt dann damit um. Also so ist es ja auch nicht, weil es gibt Ökosysteme, zum Beispiel, wenn wir jetzt in der Mittelmeerregion bleiben, aber unter Wasser gehen, leidet das Seegras total unter Fischereipraktiken oder Giftstoffen, die wir ins Wasser lassen oder über ganz viel Sandeintrag. Und Seegraswiesen sind eine der wichtigsten Bestandteile des Ökosystems,
ja,
des marinen
Ökosystems.
Ja, hört
gerne in die Folge rein. Haben wir nämlich mal eine ganze Folge dieser Art gewidmet.
Genau. Und da ist es nicht so einfach zu sagen, naja, wenn diese Seegraswiesen nämlich nicht mehr da sind, dann entstehen sogenannte Torfwälder und die sind eben überhaupt nicht produktiv und auch nicht wertvoll für ökologische Funktionen, die eigentlich sonst von Seegraswiesen ausgeführt werden. Aber da könnt ihr, wie gesagt, nochmal in diese Folge reinhören. Da führe ich jetzt nicht nochmal weiter aus, was genau das für Funktionen sind. Also man muss ganz klar unterscheiden, wann lohnt sich's, bildlich gesprochen, neue Seegrassetzlinge zu pflanzen und wann bleibt man einfach bei dem neuen Ökosystem.
Ja.
Und das weiß einfach niemand, weil wir haben, im Prinzip haben wir gar keine Ahnung, wann dieser richtige Überschwung von einem System ins andere ist, wo man nicht mehr rückführen kann.
Genau.
Also das
und,
ist ja auch.
Das weiß man nicht und man hat es jetzt in der jüngeren Vergangenheit immer öfter geschafft, auch Ökosysteme, die als verloren galten, irgendwie doch wieder zurückzuführen in einen Zustand, der sehr ähnlich von dem ursprünglichen und von dem gewünschten Ökosystem ist. Das heißt, auch da verändert sich was.
Ja.
Ich mache ja gerade meinen Master in der AG Naturschutz heißt die, aber eigentlich wird auch sehr viel Renaturierung gemacht und das ist so ein bisschen das Steckenpferd von dieser Arbeitsgruppe. Das heißt, ich bekomme ein paar Sachen mit und das erste Wichtigste, wenn man renaturieren will, ist erstmal die Gründe, die ein Ökosystem kaputt machen, abzuschaffen. Das muss der erste Schritt sein. Und ich glaube, damit wäre auch schon vielen Ökosystemen geholfen. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Seegraswiesen denkt, es gibt Gründe, die ganz klar Seegraswiesen bedrohen und die kann man abschaffen. Und man muss jetzt nicht sagen, oh, das Seegras geht zurück. Naja, dann ist das so, das ist das neue Ökosystem, was sich hier entwickelt. Weil wir haben ja einen Vorteil davon, wenn Seegraswiesen da sind, auch schon wieder aus der menschlichen Perspektive. Aber das ist ja auch die Perspektive, also das ist ja auch klar, dass wir aus unserer Perspektive da drauf gucken.
Ja.
Weil wir wollen ja was davon.
Ich glaube, es ist vor allem dann spannend, wenn wir zum Beispiel über invasive Arten sprechen. Also wenn wir auch über wandernde Arten sprechen, die von eher also in Gebiete wandern, wo es wärmer wird, wo sie dann auch resistenter dagegen sind. Und wenn dann neue Arten in den Gebieten weiterhin überleben können, weil sie einfach angepasster sind an Wärme oder an andere Stressbedingungen, dann muss das ja per se nicht schlecht sein, dass es eine invasive Art ist. Ja. Aber das ist halt, das Problem ist, es sind total komplexe Themen und was da eigentlich auch wieder der Fall ist, dass man rauszoomen muss aus der einzelnen Art in das Ökosystem, um zu sagen, was sind wichtige Funktionen, was sind auch klimatische Bedingungen, die in der Zukunft kommen und sagt, okay, man muss ganz viele Faktoren gegeneinander aufwägen, Interaktionen zwischen den Arten,
die man gar nicht
mit
kennt.
Den klimatischen Bedingungen,
da kann alles
die man
passieren.
Gar nicht kennt, Symbiosen, also Sachen, wo einzelne Arten sich gegenseitig unterstützen oder dann eben auch negativ beeinflussen können. Das sind ja so viele Interaktionen zwischen Arten, die total schwierig zu begreifen sind und die jahrelange Forschung bedarfen.
Ja.
Und deswegen ist dieses, sind diese großen Konzepte immer total spannend und neu und aufreibend. Und dann ist die Frage, wie erforscht man die überhaupt so
genau.
Richtig? Und
mit der Erforschung finde ich aber, das ist ein guter Punkt. Da wollte ich nämlich auch noch drauf hinaus. Es wird ganz viel Forschung in Renaturierungsmaßnahmen gesteckt. Und auch meine Masterarbeit ist auch Forschung in diese Richtung. Und es wird immer besser. dass wir es immer besser verstehen, was ist wichtig, wenn man renaturieren will. Und ja, es ist auch so, dass man schon an den Ergebnissen sieht, es funktioniert immer öfter. Und das heißt, auch dieses dieser Schwellenwert, den Hobbs da sagt, und dann ist verloren das alte Ökosystem, das ist eigentlich schon überholt, würde ich behaupten, für die meisten Ökosysteme.
Ja, ich finde, es ist auf jeden Fall ein Trend zu entdecken, den ich positiv bewerte, dass man reingeht in dieses funktionelle Denken und nicht alleinige in dieses taxonomische Denken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig beschreibe.
Ja, aber ich verstehe, was
Verstehst du, was ich meine? Ja, und das macht für mich rein aus diesem Denken, aus dem systematischen Denken, also aus dem systemischen Denken, nicht dem systematischen Denken, viel mehr Sinn. Weil in System zu denken ist ja das, was in dem Naturschutz am meisten bringt und wo man am meisten sieht, dass wenn es nicht getan wird, da auch ganz schön viel schiefgelaufen ist. Aber jetzt sind wir auch schon richtig, richtig tief drin. Und ich hoffe, dass vielleicht die ein oder andere Person, die Bio studiert und das jetzt gerade anhört, sich so denkt, geil, darüber kann ich meine nächste Hausarbeit schreiben.
Oder auch da einfach nicht Bio studiert. Ich glaube, das ist einfach auch geiles Wissen, was man haben kann, was man sich Gedanken über unsere Welt macht. Und ich glaube,
Sollte auch jeder, aber ich finde, es ist auch so ein Riesenthema, dass man darüber noch, also auch wirklich noch viel erforschen kann.
Ja, wo wir bei neuen Ökosystemen, invasive Arten und den ganzen Bums sind, wollte ich auch noch sagen, in der Rhön gibt es die Lupine. Das ist eine Pflanze, die es schafft, Nährstoffe aus der Luft in den Boden zu bringen. In der Rhön gibt es aber ganz wertvolle, magere Wiesen. Das heißt, diese eine Pflanze, die neu da ist, kann ganze Ökosysteme bedrohen, die aber auch schon selten geworden sind in Deutschland. Das heißt, wir haben auch ein Interesse daran, dass die Lupine das nicht macht. Und wer hat die Lupine als invasive Art dahin gebracht? Es waren die Nazis. Und die waren früher scheiße und die sind immer noch scheiße. Das wollte ich nur nochmal.
Was ein Übergang.
Das wollte ich nur nochmal gesagt haben.
Ja. Haben wir auch mal eine Folge dazu gemacht, was Magerwiesen und Fettwiesen und sowas sind?
Ich glaube nicht. Irgendwie kommt mir wir können auch mal eine Folge machen, was die Nazis alle an Naturschutz kaputt gemacht haben. Weil es
oh,
ist oft,
das wäre eine lange Folge.
Ja, also, ja, oder, ja, ja. Da gibt es nicht einiges.
Ja, auf jeden Fall, vielleicht auch gerade aktuell. Ja, ich fand, das war jetzt schon total viel, worüber wir gesprochen haben und total viel Input. Oder fällt dir noch was ein, was du unbedingt noch sagen möchtest?
Nee. Mir fällt nichts mehr dazu ein.
Also, ich finde, das ist ein Thema, das mich immer wieder an der Bio interessiert und immer wieder abholt, dass es so viel zu entdecken gibt. Und wir wissen vom Meer gerade mal circa 2% aller Arten. Das ist unfassbar wenig. Und jedes Mal, wenn ich ins Wasser hüpfe, denke ich mir, vielleicht schwimme ich heute einfach an irgendeiner Art vorbei, die noch nie irgendjemand gesehen hat. Ja. Und wahrscheinlich würde ich es gar nicht mal wissen, weil so eine gute Artenkenntnis habe ich auch nicht, aber
du hast schon eine gute Artenkenntnis.
Irgendwie ist es aber das, was mich so, ich weiß nicht, ich finde es total spannend und prickelt auch so ein bisschen.
Ich finde, das ist so ein Thema, was ich so komplett anders am Ende rausgestellt hat, als man am Anfang dachte. Vielleicht habt ihr das jetzt auch gedacht, ihr habt die Folge angehört, weil ihr dachtet, oh, das sind meine zwei Lieblingsbiologen. Hör ich mir mal an, was die so erzählt haben. Und jetzt denkt ihr auch, krass, hätte ich anders gedacht, wie es irgendwie um die Forschung von Biodiversität steht.
Ja, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und euer Badezimmer ist jetzt sauber geputzt oder ihr seid gut mit der Deutschen Bahn von A nach B gekommen. Wenn es eigentlich nämlich nur eine halbe Stunde gedauert hat, dann habt ihr jetzt mit einer ganzen Stunde auch noch die Verspätung mit abgeholt.
Ja, ist kein Problem. Haben wir gerne gemacht.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Genau. Tschüss.
Macht's gut.